Ich möchte Ihnen gerne eine kleine Begebenheit erzählen, die ich gelesen habe. Sie ist vielleicht nicht zum Lachen, aber zum Schmunzeln. Und schließen sich etwas von dieser Überraschung, der Gedankenführung, wie sie manchmal eben bei Gottes Wundern zu erkennen ist. Ein Besucher kommt zu einem Rabbi, um sich bei ihm Rat zu holen. Als er das ziemlich leere Zimmer des Rabbi sieht, in dem er nur Bücher vorfindet, sagt er: Rabbi, wo wohnst du denn? Hier, sagt der Rabbi. Ja, aber wo sind denn deine Möbel? Meine Möbel, sagt der Rabbi, wo sind denn deine Möbel? Aber ich bin doch unterwegs, sagt der Besucher. Siehst du, sagt der Rabbi, ich auch. Von diesem Unterwegssein erzählt uns die Bibel wieder und wieder. Wir haben einen Gott, der unterwegs ist, und man kann ihm nur unterwegs begegnen. Und wer ihm zu Hause begegnet, den nimmt er bestimmt mit auf den Weg. Die Apostelgeschichte gilt als die Fortsetzung des Evangeliums, sozusagen als der zweite Band des Lukas-Evangeliums. Und es ist dort, wie auch bei manchen Geschichten im Evangelium, dass eine Begebenheit etwas auslöst, was nicht vorauszusehen war. Das ist ebenso bei Gott. Und das, was dann diese eine Begebenheit auslöst, ist so groß, größer vielleicht noch, in der Berichterstattung als die Begebenheit selbst. In Kapitel 3 der Apostelgeschichte ist erzählt, wie Petrus und Johannes an der schönen Tür des Tempels einem Mann begegnen, der gelähmt ist, der dort bettelt. Und im Laufe eines Gespräches und einer Begegnung mit diesen beiden Männern wird der Mann gesund. Seine Freude darüber ist groß. Jetzt kann er in den Tempel hineingehen, vor dessen Tür er bisher immer saß. Aber die Freude ist nicht bei allen Menschen groß. Für manche ist dieses Ereignis beängstigend. Petrus und Johannes werden im Zusammenhang mit diesem Ereignis vor den Hohen Rat zitiert. Sie werden zur Rechenschaft gezogen. Es gibt so etwas wie eine Gerichtsverhandlung. Und aus dieser sehr ausführlich berichteten Begebenheit lese ich Ihnen nun auszugsweise einige Sätze. Aus der Verteidigungsrede von Petrus. Es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel für die Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden sollen, sagt Petrus. Als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und des Johannes sahen und inne wurden, dass diese ungelehrte und unbeholfene Leute waren, verwunderten sie sich und erkannten sie, dass sie mit Jesus gewesen waren. Und da sie den Menschen, der geheilt worden war, bei ihnen stehen sahen, konnten sie nichts dagegen sagen. Sie hießen sie aber aus der Ratssitzung abtreten und beratschlagten miteinander: Was sollen wir mit diesen Menschen tun? Denn dass ein unleugbares Zeichen durch sie geschehen ist, das ist allen, die in Jerusalem wohnen, offenbar, und wir können es nicht bestreiten. Aber damit es nicht weiter unter das Volk verbreitet wird, wollen wir sie bedrohen, zu keinem Menschen mehr aufgrund dieses Namens zu reden. Und sie ließen sie rufen und geboten ihnen, durchaus nichts mehr verlauten zu lassen, noch zu lehren, aufgrund des Namens Jesu. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen: Ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott? Urteilt. Denn es ist uns unmöglich, nicht zu reden von dem, was wir gesehen und gehört haben. Sie aber bedrohten sie noch mehr und ließen sie dann frei, weil sie keinen Weg fanden, wie sie sie bestrafen könnten, wegen des Volks, da alle Gott priesen um dessen Willen, was geschehen war. Denn mehr als 40 Jahre alt war der Mensch, an dem dieses Wunder der Heilung sich ereignet hatte. An den vergangenen Sonntagen habe ich wiederholt zu Ihnen gesprochen von der Gesinnung Christi. Ich habe Sie aufgefordert, sich für diese Gesinnung Christi zu entscheiden. Dabei habe ich die Bemerkung gemacht, dass Sie sich für etwas entscheiden, was Sie im Einzelnen noch gar nicht kennen. Es ist darum verständlich, wenn sich das Herz dagegen empört, dagegen aufbegehrt. Sich für etwas zu entscheiden, das man noch nicht kennt, und darum die Konsequenzen noch gar nicht absehen kann, das ist eine Zumutung. Die Gesinnung Christi ist ja tatsächlich unbekannt. Zumindest in ihren Auswirkungen auf das persönliche Leben. So besteht immer die Gefahr, dass wir unsere eigenen Vorstellungen von der Gesinnung Christi mit der Gesinnung Christi verwechseln. Und das ist ein uraltes Problem des unsichtbaren Gottes, dass der Mensch seine eigenen Gedanken mit den Gedanken Gottes verwechselt. Und wenn man nun einen Menschen auffordert, sich für etwas zu entscheiden, was er ja noch gar nicht kennt, läuft er dann nicht erst recht Gefahr, seine eigenen Gedanken mit denen Gottes zu verwechseln? In Psalm 50 steht dieses Wort: So spricht der Herr, ich habe geschwiegen, und weil ich geschwiegen habe zu dem, was du getan hast, da wähntest du, ich sei gleich wie du. Aber wenn Gott schweigt, wie sollen wir anders von ihm denken, als so, wie es eben in uns ist? Ist das nicht unser Ausgeliefertsein? Wenn er schweigt, können wir ihn ja nicht kennen, erkennen. Nun aber hat Gott geredet durch den Sohn. So bezeugt es das Evangelium. Gott schweigt nicht mehr. Gott redet. Und so sind wir nicht mehr länger preisgegeben den Gedanken und Unwissenheiten und Ängsten unseres Herzens. Gott redet in Jesus Christus. So vermögen wir ihn zu erkennen, ihn kennenzulernen, seinen Geist, sein Denken, seine Art, seine Gesinnung. Gewiss besteht weiterhin die Gefahr, ihn misszuverstehen. Und das passiert dann, wenn wir das, was er sagt, von ihm, der es sagt, trennen. Wenn wir sozusagen Gottes Wort verobjektivieren, ein schreckliches Wort. Wenn wir sozusagen Gottes Wort versachlichen, verallgemeinern. Gottes Wort ist nicht mehr Gottes Wort, auch wenn es im Wortlaut gleich bleibt, wenn wir es von ihm trennen. Die Gesinnung Christi ist nicht mehr seine Gesinnung, wenn wir die Qualitäten dieser Gesinnung versachlichen und sie von ihm, von seiner Person trennen. Stellen Sie sich einen Chef vor, er gibt einem seiner Angestellten, sagen wir einmal 6 oder 8 Wochen, außerordentliche Ferien. Der Angestellte erzählt das weiter und alle stehen vor der Tür des Chefs, das ist klar. Was dem einen gesagt ist, gilt doch allen. Oder umgekehrt. Ein Chef bittet einen Angestellten, einige Wochen lang 60 Stunden pro Woche zu arbeiten. Glauben Sie, jetzt stehen auch wieder alle vor der Tür? Nein, jetzt geht es umgekehrt. Jetzt wird der Angestellte sagen, wenn er so lange arbeiten muss, müssen doch auch alle anderen länger arbeiten. Vielleicht müsste er dann weniger arbeiten. Es könnte auch ganz anders gehen, wenn zwischen dem Angestellten und dem Chef eine Art, nicht immer sehr beliebtes, persönliches Verhältnis besteht. Und der Angestellte aus einem persönlichen Engagement in dieser Firma etwas tut, worum der Chef ihn bat. Spüren Sie den Unterschied zwischen einem Wort, einer Weisung, einer Bitte und sogar einem Geschenk in einer persönlichen Beziehung zu einer allgemeinen Urlaubsregelung, auf die ein jeder das Recht hat, oder einer allgemeinen Vereinbarung der Arbeitszeit, die nach langen und zähen Verhandlungen für alle beschlossen wurde. Das Problem mit Gottes Wort besteht darin, dass wir es gerne als Ergebnis einer langen christlich-gewerkschaftlichen Verhandlung mit ihm in Anspruch nehmen möchten und ein Recht darauf erheben. Aber gerade darin verliert die Gesinnung Christi ihre erlösende und befreiende Kraft, wenn sie von allen gefordert wird, sie zu haben, statt dass sie von Einzelnen gelebt wird, die sich für sie entscheiden. Die Berichte der Apostelgeschichte zeigen, wie die Gesinnung Christi von Einzelnen gelebt wird. Diese Weise, dass Einzelne sie leben, entspricht nun der behutsamen Art, in der Gott seine Gesinnung in Christus aller Welt bekannt macht, nahe bringt. Nicht als ein Ergebnis zäher Verhandlungen von Recht und Anspruch, sondern als gelebte Einzelentscheidung. Denn das ist Gottes erklärte Absicht. Er will mit den Menschen als mit einem lebendigen und Erwachsenen gegenüber leben und mit ihm teilen, was in ihm ist. Und das geht nun einmal nicht in Form einer generellen Verordnung. Wenn Gott mit uns Menschen über seine Pläne und Gedanken reden will, sich mit uns und uns mit ihm vertraut machen will, bedarf das eines persönlichen Verhältnisses. Und von Anfang an in der Geschichte des Gottes, an den wir glauben, zeigt er sich uns als ein persönlicher Gott und nicht als ein allgemeiner. Führt er sich ein und stellt sich vor mit seinem Namen als ein persönlicher Gott. Darum werden wir ihn nur so weit erkennen, werden wir seine Gesinnung nur so weit erfahren und teilen, als der Einzelne sich für sie entscheidet und damit seine Erfahrung macht. Nun sind Gottes Gedanken nicht eine komplizierte Philosophie. Es ist wahr, wenn Menschen anfangen, über Gott nachzudenken, wird es kompliziert. Aber Gottes Gedanken sind keine komplizierte Philosophie, sie sind vielmehr Heil- und Lebenskraft, schöpferische Gedanken. Der Mensch muss diese schöpferische Wirklichkeit Gottes nicht selbst herbeiführen. Der Mensch muss die neue Schöpfung Gottes nicht selbst herbeiführen, auch nicht in seinem eigenen Leben. Geschweige denn bei anderen. Sondern er kann sich mit seiner ganzen Person in dieses schöpferische Handeln Gottes hineinbegeben. Mit seinem Geist, seinem Sinn, seinem Leben. und so es an sich selbst, mit sich selbst und durch sich selbst erfahren. Es ist darum nicht erstaunlich, wenn sich die Gesinnung Christi erweist, gerade in der Begegnung mit dem Leiden, der Krankheit und der Not von Menschen. Mit den Fragen, die die Menschen von alters her umtreiben und die auch manchen unter uns aufbrechen, wenn er persönlich damit konfrontiert wird. Sei es an seinem eigenen Leib und Leben oder im Gegenüber zu einem geliebten Menschen. Fragen des Leidens, der Krankheit und der Not. An der schönen Tür des Tempels ist also ein gelähmter Mensch gesund geworden. Durch den Namen, durch den Geist und durch die gelebte Gesinnung Christi. Wie das geschah, ist eine spannende Geschichte und Sie können sie im dritten Kapitel nachlesen. Wir machen uns heute Morgen Gedanken über die Wirkungen und die Folgen dieser Heilung oder wie es in unserem Text heißt, dieses Wunder der Heilung, das sich da ereignet hatte. Die Wirkungen davon waren zwiespältig. Bei den einen hat diese Kraft der Gesinnung Christi helle Freude und Jubel ausgelöst. Ganz bestimmt bei dem Betroffenen selbst, das wird uns erzählt. Aber es ist erfrischend, im Evangelium und in dieser Fortsetzung des Evangeliums immer wieder von den Menschen zu lesen, die, wenn sie etwas sahen, was sie Gott zuschrieben an Wunder, Gott priesen dafür. Es zieht sich wie ein roter Faden durch die Evangelien, die Freude des Volks am Wunder Gottes, im Leben anderer. Das war die eine Seite. Bei den anderen hat das gleiche Geschehen Unsicherheit hervorgerufen, tiefe Verunsicherung, so tiefe, dass Aggressionen geweckt wurden. Der Hohe Rat fühlte sich genötigt, die Menschen, die an diesem Geschehen unmittelbar beteiligt waren, zu bedrohen, um sie zum Schweigen zu bringen. Denn was da geschah, hat ihr Bild von Gott gestört. Sie hatten sich von Gott Vorstellungen gemacht. Die waren wohl durchdacht. Die waren, so darf man wohl sagen, Jahrtausende alte Theologie. Und die waren in den Jahrhunderten zuvor ausgefeilt worden. Wiewohl in keiner anderen Religion. Die Vorstellungen von Gott waren präzise. Sie waren so genau, dass der Mensch in dem Allem verloren ging. Der Mensch und sein Leiden, seine Sehnsucht nach Leben verloren ging. So hat der Ausdruck dieser Gesinnung Christi im Leben von den zwei Menschen, in der Heilung eines Dritten, eigenartigerweise die Vorstellung anderer so tief erschüttern können. Sie standen, und das ist das Geringste, was man sagen könnte, dem, was da geschah, verständnislos gegenüber. Und sie wurden durch die Freude, die sie hörten im Volk, die Freude am Wunder, kritisch. Sie wurden geweckt, herausgefordert. Wäre dieses Wunder im Verborgenen geblieben, hätte kein Mensch etwas dagegen gehabt. Aber dass es so viel Freude ausgelöst hat, das war verdächtig. Dieses Wunder ist eine Folge der Gesinnung Christi. Im Neuen Testament werden die Wunder so betrachtet, so erlebt und so gedeutet. Wunder sind nicht Ereignisse, die sich auf unerklärliche Weise ereignen. Beispielsweise, dass sich ein Löffel von selbst verbiegt, wenn man drüber reibt, oder dass Steine durch die Luft fliegen, oder dass Geräusche und Stimmen Menschen erschrecken. Nicht das wird als Wunder bezeichnet. Als Wunder wird bezeichnet, was geschieht in der Folge der Gesinnung Christi und Heil bewirkt, in welcher Weise auch immer. Es sind Wirkungen zum Heil des Menschen, seines Geistes, seines Leibes und seiner Seele. Und diese Wunder der Heilung werden Gott zugeschrieben, obwohl sie durch Menschen geschehen. Sie werden nicht gefordert, und vielleicht ist das etwas, was unsere Zeit unterscheidet von der damaligen. Wir sind, wie schon erwähnt, zu sehr daran gewöhnt, unser Recht zu beanspruchen, zu haben, zu fordern, auf allen Ebenen des Lebens, bis hin zur Gesundheit, das Recht auf Gesundheit. Und darum haben wir wohl kaum noch den Sinn für das Wunder der Heilung. Aber die Menschen damals hatten diesen Sinn noch, weil sie das Recht auf Gesundheit nicht hatten. Weil sie sich selber preisgegeben erlebten, wenn sie krank waren. Und so haben sie die Heilung auf wunderbare Weise erlebt und Gott dafür gepriesen und sich daran gefreut. Darum gibt es im Neuen Testament auch keinen Versuch, Heilungen zu systematisieren. So gibt es nicht einen Brief im Neuen Testament oder ein Buch im Neuen Testament, das jetzt darüber Auskunft gibt, wie man im Namen Jesu heilt und was man dabei alles zu beachten habe. Aber es gibt ganz viele Berichte vom Ausdruck der Gesinnung Christi im Leben von Menschen. Und es gibt viel Ausdruck der Freude an dieser Gesinnung Christi und ihren Wirkungen. Das Geheimnis der Gesinnung Christi wird nicht verallgemeinert, sondern so sprechen die Menschen des Neuen Testamentes, was wir gesehen haben, was wir gehört haben. Was wir mit unseren Händen betastet haben vom Wort des Lebens, das bezeugen wir. Darin bestand ihre Kompetenz. Was ist nun dieses Wunder, an dem so viele Freude gewinnen? Es ist der kleine Schritt über die Grenze. Es ist der kleine Schritt über die Grenze des natürlichen Menschen. Oder wenn Sie anders sagen wollen, über die natürliche Grenze. Statt an dieser Grenze zu rätseln, zu erklären, zu befehlen, zu verlangen, zu verallgemeinern, wagen Einzelne im Vertrauen auf diese Gesinnung Christi einen kleinen Schritt über diese Grenze. Und er löst Freude aus. Die Freude über Gott entsteht am Wunder. Die Freude über Gott entsteht dort, wo eine Erfahrung den Menschen einen Schritt über die Grenze führt. Darum das Unerwartete, das Nichtverfügbare, darin zum Ausdruck kommt. Und darum auch immer das Überraschende zum Ausdruck kommt. Denn über das Wunder kann nicht verfügt werden in der Gesinnung Christi. Darum ist die Freude groß. Die Freude am Erleben, sei es am persönlichen Erleben oder einfach am Miterleben, wo der natürliche Mensch einen Schritt über die Grenze getan hat, weil der geistliche Mensch es in ihm gewagt hat. Aber nun, wer ist es denn eigentlich, der uns in diesem Erfahren bedroht? Dass das, was hier geschieht, nicht unbestritten ist, weder damals noch heute in unserem Leben, ist offensichtlich. Wer ist es, der das, was Gott in Bewegung gebracht hat, was in der Gesinnung Christi aus der Lähmung wieder in die Bewegung der Freude gekommen ist, bedroht, verbietet, um es wieder zu lähmen? Wer ist es, der uns Angst machen will, an der Grenze des Wunders und der Freude darüber? Die Oberen, heißt es in diesem Text, die Ältesten und Schriftgelehrten. Vielleicht gab es auch einmal in unserem Land Zeiten, da Wunder verboten wurden. Ich weiß es nicht. Aber heute? Vielleicht hätten wir es gerne, so irgendwo ein paar Obere, ein paar Älteste, aber die sollten die Wunder tun. Dann könnten wir sie auch verantwortlich machen, sei es für die Folgen des Wunders und was daraus an Problemen entsteht, sei es für den Mangel vom Wunder in unserem Leben. Die Sehnsucht nach Autorität und der Schrei nach den Ältesten, vor allem in den gläubigen Gemeinden, ist auffallend und für mich verdächtig. Es ist die Sehnsucht nach den geistlichen Autoritäten. Nun, damals hatten sie sie. Ausführlich und mit Macht. Und die Autorität hatten, wussten es auch. Und was taten sie? Sie wurden vom Wunder erschreckt und versuchten, die Wirkungen zu verbieten. Liebe Gemeinde, wer uns das Wunder verbieten will, wer uns die Freude am Wunder verbietet und es uns aus dem Herzen nehmen will, da sind die Oberen und die Ältesten und die Schriftgelehrten in uns. Jeder hat den Hohen Rat in seinem Herzen. Jeder hat den Schriftgelehrten in seinem Herzen. Jeder hat den Ältesten in seinem Herzen, sei es nun der, der nach dem Ältesten schreit. Wir haben es in uns. Und vor diesen Autoritäten in uns muss sich der geistliche Mensch verantworten. Für seine Freude, für sein Erleben des Wunders. Da wird er zur Rechenschaft gezogen. Da wird er auch bedroht und da wird er auch eingeschüchtert. Ob es vor Gott recht ist, mehr auf sie zu hören, statt auf Gott? Lass dir die Freude am Wunder nicht nehmen. Ob du an dir selbst Freude erlebst oder an anderen Heil und oder Heilung miterlebst, sieh doch, wer sich dir da mitteilt. Horch doch, wer da handelt. Rätsle doch nicht an dem Geschehen herum, das ist immer eine Frage der Deutung, sondern frage, was für eine Gesinnung sich da offenbart. Seht, sogar die objektive Heilung kann sich gegen uns wenden als Zeuge. Der Mensch, der die Heilung verlangt, sie fordert, bringt sich um die Freude daran, selbst wenn sie ihm geschenkt wird. Was hat er denn nachher? Nur sein Recht. Ob schließlich durch einen Arzt oder durch ein Gebet, was für viele Menschen eine Alternative ist. Die Freude stirbt. Sie stirbt dort, wo die Angst auftaucht, wo die Bedrohung auftaucht, vor den Autoritäten deines Herzens und du der Gesinnung Christi nicht mehr den Raum lassen kannst, in deinem Herzen. Aber wer will sich denn da mitteilen, indem er rührt an die kranken Stellen deines Lebens, indem er Eingerostetes in Bewegung bringt an Leib oder Seele oder Geist, der da anfängt, Zeichen der Neuwerdung an dir zu tun? Wer ist es denn? Nicht was er tut, ist das Entscheidende, sondern wer es tut. Will er sich nicht zu erkennen geben? Warum willst du ihm nicht die Ehre geben und dich daran freuen? Warum lässt du dich bedrohen durch die Schriftgelehrten deines Herzens und ihre Autoritäten? Sieh, da werden wir uns immer wieder neu entscheiden müssen. In der Freude am Heil, in der Freude am Wunder. Ob wir darüber reden wollen oder schweigen. Ob wir reden wollen, wenigstens. Wenigstens vor dem eigenen Herzen. Ob wir dort verstummen oder den Mund auftun und sei es in der Verborgenheit deines Innersten. Und wenn du dir sagst, ich kann nicht schweigen. Ich kann nicht schweigen in mir selbst, vor dem, was ich gesehen und gehört habe, dann wird diese Freude an dir zu spüren sein. Du musst keine Angst haben. Und wie viel du davon anderen sagen kannst und ob es sie verwirrt oder erbaut, ob es sie glücklich macht oder verängstigt, das ist nicht mehr deine Sache. Lass dir die Freude am Wunder nicht rauben. Und entscheide dich darin, mehr auf Gott zu hören, als auf die anderen. Amen. Sieh, Herr, da laufen wir herum in unserem Leben. Als Menschen, die sich eingerichtet haben und daran eingerostet sind. Und nicht mehr glauben können, dass du die Grenzen des Natürlichen überschreitest. Und andererseits laufen wir herum, Herr, und suchen Wunder, die verrücktesten Dinge der Welt, und sehen nicht, dass es deine Gesinnung ist, die sich uns schenken will. Nicht um unsere Neugierde zu befriedigen und unsere Sensationslust herauszufordern, sondern um uns zu heilen. Manchmal berührst du uns, Herr, du Geist des Lebens, Schöpfer der alten und der neuen Welt. Manchmal berührst du uns und dann ahnen wir es, wer du bist und dass du so ganz anders bist als unser festgefügtes Denken, das nach Sicherheiten trachtet, es ergreifen kann. Und manchmal lässt du es uns erleben, einen Augenblick lang, wider alle Vernunft, heil. Ich bitte dich, berühre uns an den Stellen der Not, des Leidens und der Krankheit und lass uns gerade daran Freude erleben. Freude des Heils und in unserem Herzen eine Wahrnehmung werden deiner Gesinnung. Gib uns den Blick für Menschen, die dir trauen. Und wenn die Autoritäten des Herzens aufstehen, verstärkt durch den gut gemeinten Rat so vieler anderer, und uns bedrohen und uns die Freude weg erklären, dann lass uns dazu stehen, wer du bist für uns, wie wir dich gesehen und gehört und betastet haben, du Wort des Lebens. Wecke unter uns die Freude und den Lobpreis an deinem Tun und schenk uns die Augen dafür, es zu sehen. Amen.